Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien, unseren akustischen Spaziergängen durch unsere schöne Stadt, die, weil wir uns auch dem Motto Hashtag bleib daheim verbunden fühlen, natürlich übers Internet diesmal stattfindet. Wir haben uns jetzt schon ein bisschen besser eingerichtet, die Fritzi und ich. Und ja, hoffen, dass wir euch während dieser Bleib daheim Zeiten mit unseren Podcast-Geschichten und unseren akustischen Spaziergängen erfreuen können. Leider ist die Corona-Seuche noch nicht vorbei und Gott sei Dank ist daher auch noch Zeit für uns, über ein Bauwerk zu sprechen, das aufgrund einer Überwindung einer Seuche erbaut wurde, nämlich die Karlskirche. Und coolerweise trifft sich das auch mit unserem eigentlich aktuellen Spaziergang, der entlang des Wienflusses geht und bei dem wir am letzten Mal am Karlsplatz waren. Es ist also eine sogenannte Crossover-Folge. Ja, vorab möchten wir uns natürlich bei euch bedanken. Wir finden es ganz grandios, wie ihr unseren Podcast aufnehmt und wie viele davon hört. Die Hörerinnenzahlen explodieren quasi. Und ja, wir hoffen, ihr bleibt uns gewogen, hört uns weiter zu. Und ich sage jetzt mal Servus Fritzi.
Servus Edith.
Erzähl mir von Wien.
Gerne.
Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus.
Wunderbar. Fritzi, ja, also das letzte Mal standen wir ja schon verschiedenen Pestgeschichten gegenüber. Wir haben ein Pestkreuz angeschaut und worüber wir aber eigentlich gar nicht gesprochen haben, was aber vielleicht auch ganz interessant ist, ist, wie wurden diese Pesterreger überhaupt übertragen? Also waren das Tiere, waren das Menschen? Wie kam es dazu?
Naja, die übliche Lehrmeinung ist ganz einfach, dass die Pest durch Rattenflöhe übertragen wurde. Und zwar, dass es Wanderratten waren, Rattus norvegicus, um den lateinischen Ausdruck zu gebrauchen, die von Flöhen befallen wurden. Die Flöhe haben sich an diesen Ratten delektiert, solange bis die gestorben sind, sind dann auf andere Ratten übergesprungen. Und wenn dann zu viele Flöhe und zu wenige Ratten da waren, sind die Flöhe ganz einfach auf die Menschen und haben die Menschen gebissen. Und aus diesen Bissen sind dann Pestsäulen entstanden. Pestbeulen entstanden und das war eben die Beulenpest. Aber Es hat zum Beispiel bei der großen Pest, ich glaube 1347, hat man herausgefunden, anhand von Untersuchungen von Skeletten aus dieser Zeit, dass sie eigentlich mehr an der Lungenpest gestorben sind. Und die ist durch Tröpfcheninfektion von Mensch zu Mensch übertragen worden.
Okay, das heißt, es waren also ähnliche Symptome, aber unterschiedliche Übertragungswege. Also es gab zwei Arten von Pest.
Ja, es gab zwei Arten und eben, wie gesagt, die Lungenpest, da ist man immer an Lungenentzündungen gestorben und die Beulenpest an diesen Beulen. Und da sagt man aber auch, dass nicht nur die Flöhe der Ratten schuld waren, sondern auch durch die allgemeinen unhygienischen Umstände Gewandläuse und Menschenflöhe die Pest also übertragen haben.
Okay, ja, genau. Also diese Tier-Mensch-Übertragung war auch bei der Pest, was wir als Pest bisher benannt haben, der Faktor. Ich meine, das ist ja eigentlich auch wieder sehr ähnlich wie mit Corona, wo es von den Fledermäusen in Wuhan auf wie auch immer die Menschen übertragen wurde, oder?
Ja, die Fledermäuse, also Fledertiere, muss man eigentlich sagen.
Aha, tolles sind, Wort.
Also Fledermäuse und Flughunde, die werden sehr stark von diesen Viren befallen, von diesen Coronaviren, und sind aber total immun dagegen oder sind immun dagegen. Und die Viren ärgern sich da schrecklich über das und munitionieren sich auf, damit sie die Tiere infizieren und werden dadurch wirklich stark. Und die fliegen ja, Flugtiere fliegen ja in der, oder Fledertiere fliegen ja, und durch diese Flüge bekommen sie eine ziemlich hohe Körpertemperatur. Und nachdem die Viren mitfliegen, werden die auch gegen hohe Körpertemperaturen resistent, was natürlich dann in der Behandlung sehr schwierig ist, weil ein Virus wird ja oft durch Fieber abgetötet. Und das ist bei diesen Viren also eben nicht so der Fall, weil die an hohe Temperaturen gewöhnt sind. Das ist eine völlig laienhafte Erklärung, was ich da gebe.
Das sage ich mir wurde das nicht bewusst. Also ich meine, ich wusste das nicht. Auch, dass Flugtiere?
Fledertiere,
dass die dann, dass sie eine höhere Temperatur kriegen. Okay.
Ja, ist angelegt, kann ich nur sagen. Und die Viren ärgern sich dann end so, dass sie bei diesen Fledertieren keine Chance haben.
Den Leiberl haben quasi.
Leiberl reißen, ja. Und Hupfen suchen sich einen weiteren Wirt, nämlich meistens oder sehr oft Schuppentiere.
Und diese Schuppentiere?
Ja, Schuppentiere heißen die.
Und also Schlangen oder was?
Nein, Schuppentiere. Dieser Schuppentier ist eine eigene Art.
Und die sind ja Gürteltier oder so?
So Gürteltier, ja, vielleicht gehören Schlangen auch dazu, aber und die werden dann als neue Wirte benutzt. Und die kommen dann auf die Märkte, zum Beispiel in Wuhan, weil ja die Chinesen, man sagt, die Chinesen essen alles.
Und, ja, das habe ich auch schon mal gehört. Bis auf die
Bis auf den Tisch, alles, was fliegt und vier Beine hat, bis auf den Tisch oder so irgendwie geht da Sprichwort.
Okay. Ich war mal in China. Und da war ich bei so einem Peking-Restaurant, Peking-Enten-Restaurant, und der Typ, der neben mir gesessen ist, ein Chinese, der sehr gut Englisch konnte, der hat mir erklärt, dass man eben bei der Peking-Ente alles isst, außer den Federn, was ich auch ziemlich nicht so lecker gefunden habe in dem Moment.
Ja, ja, die drücken wir ja vorher platt, die schauen irgendwie sonderbar aus, die
Peking-Ente. Sehr merkwürdig, ja. Warst du schon mal in China auch?
Ja, ich war sogar in Wuhan.
Ach.
Und habe in Wuhan, lustig, wo eben dann diese Viren von den Tieren auf die Menschen übergesprungen sind, habe in Wuhan lustigerweise einen Taler gekauft, auf dem die Maria Theresia drauf ist.
Was?
Könnte sein, auf dem Flohmarkt dort.
Ja. Auf dem Flohmarkt?
Ja, war interessant. Und,
das ist großartig.
Könnte sein, es sind ja, ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe letztens, anlässlich der Heilung Maria Theresias von den Pocken, 1767, sind Medaillen mit ihrem Porträt, mit ihrer Büste herausgegeben worden. Und vielleicht ist das so eine, vielleicht ist aber ein ganz gewöhnlicher Maria Theresienthaler.
Ja, aber ich meine, es ist absolut, ich meine, an und für sich ist alles an der Story schräg, dass wir jetzt eine Corona-Folge haben, wo, das Virus, das in Wuhan aufgetreten ist, erstes Mal, dann warst du dort, dann hast du, wir reden über Flöhe und die Übertragung der Pest, und du warst am Flohmarkt in Wuhan und hast einen Maria-Theresien-Taler gefunden. Also ich meine, es sind schon sehr, 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 sehr viele kleine Rädchen, die da ineinander greifen. Das ist schon absurd.
Den musste ich dort kaufen.
Ja, das glaube ich. In
Wuhan. Gut, okay.
Hast du den noch?
Ja, den habe ich noch.
Den muss man mal zeigen. Vielleicht gibt es ein Foto davon. Müssen wir schon?
Werden wir schauen.
Das wäre cool. Wow, okay, Fritzi, ich meine, ich liebe deine Geschichten prinzipiell schon, aber die ist wirklich besonders spektakulär. Taugt mir sehr. Okay, zurück nach Wien. Die Pest war überwunden. Wir sprechen von 1600 irgendwas, oder?
Jetzt sprechen wir von 1714. Also 1676 war die Pestsäule, also nicht die Pestbeule, sondern die Pestsäule. Da waren auch die Pestsäulen, war die Pestsäule, aber von der sprechen wir heute nicht.
Genau. Und die wurde errichtet von Leopold I., soweit ich mich erinnere, das hast du das letzte Mal kurz angekündigt. Ja. Von der sprechen wir heute nicht, sondern wir sprechen von der Karlskirche. Das wusste ich ja auch nicht, dass die wegen einer Pest errichtet wurde, also nach einer Pest. Erzähl mal, von wem und warum und wie und alles.
Also vom Sohn Leopold I., von Karl VI.,
Vater von Maria Theresia.
Genau, 1713, 1714 eben diese gelobt hat, dass er eine Kirche erbauen wird. Und wir gehen jetzt vorbei an dieser Kirche und sagen, toll, die schönste Barockkirche nördlich der Alpen und ja, was auch immer. Und sie ist ja wirklich sehr schön. Aber man vergisst total, dass sie ein komplettes politisches Manifest ist.
Warum?
Kirche. Das hängt mit vielen Dingen zusammen. Vergegenwärtigt er die damalige Situation, über die wir ja schon manchmal oder öfter gesprochen haben.
Ja, also ich habe mir...
Ja, bitte.
Also ich habe mir immer gedacht, die Karlskirche ist erbaut worden nach der zweiten Türkenbelagerung. Hat es damit was zu tun? Oder?
Ja, schon. Nein.
Nein, okay.
Ich meine, vielleicht indirekt kann man auch auf die Bezug nehmen, aber auf die Belagerung eigentlich weniger.
Oder als Erlösung aber, nach den Dingen, habe ich immer gedacht. Aber gut, ja, sag.
Nein, es ist keine Dankeskirche sozusagen zur Errettung vor der, also bei der Türkenbelagerung. Nein, also aber stell dir die Lage vor, Karl der VI. War ja vorher der König von Spanien.
Genau, da haben wir auch mal eine Folge drüber gemacht.
Er wollte König von Spanien werden. Mhm. Und hat aber dann diesen Erbfolgekrieg verloren. Mhm. Und 1714 war der beendet mit dem Frieden von Rastatt. Mhm. Es ist eben 1714, dann ab 1714 ein Architekturwettbewerb ausgeschrieben worden. Und den hat der Johann Bernhard Fischer von Erlach gewonnen. Dieser Fischer von Erlach hat teilweise in Rom gelebt in seiner Jugend und hat dort den Bernini kennengelernt.
Mhm. Der von dem Brunnen an der Piazza Navona.
Und vor allem von Petersdom.
Aha, vor allem von Petersdom.
Von Petersdom, also nicht den ganzen, der Petersdom ist ja, aber eben Bernini auch Petersdom, ist mit dem Petersdom in Verbindung zu bringen und mit dem, Platz davor. Mhm. Und jetzt hat der Karl der VI. Ein eindeutiges, also der hat sich ein Programm ausarbeiten lassen, von seinem Hofbibliothekar Numismatiker, das war ein gewisser Hereus, Karl Hereus, und vom Mathematiker Gottfried Leibniz.
Darf ich ganz kurz was fragen, was heißt Programm ausarbeiten? Was ist ein Programm?
Ein Programm, nachdem die Kirche gebaut wird. Was soll diese Kirche ausdrücken? Was
okay,
soll
also
diese Kirche sein? Zur Errettung der Pest hätten wir ja eigentlich gesagt, die Kirche sollte geweiht werden dem heiligen Sebastian oder dem heiligen Rochus.
Oder das der heiligen Pest. Corona.
Ja, die heilige Corona war ein Seuchenheilige, aber nicht unbedingt der Pestheilige. Da wäre die Rosalia, die war auch eine Pestheilige. Okay. Aber das wäre ja, das wäre, wenn es rein auf Pest ausgerichtet wäre. Aber man hat dem heiligen Karl Borromäus geweiht. Wer war der Karl Borromäus?
Weiß ich erstens nicht, der einzige einmal, Heilige, der Karl heißt vielleicht?
Nein, es ist einmal der Pestheilige, aber vor allem ist eine Person, eine historische Person, die im 16. Jahrhundert in Mailand bei der Pest gewirkt hat. Mhm. Also der ist einmal historisch, ist ein Gegenreformator, was der Pietas Austriaca, der Habsburger, natürlich sehr entgegenkommt.
Also Gegenreformator heißt einer, der total für den Katholizismus eingetreten ist, oder?
Total, ja, genau.
Okay. Nach der Spaltung der Protestanten, Katholiken.
Gegenreformation. Ja, und die Habsburger waren ja fanatische Gegenreformatoren.
Ja, die wollten halt auch die Macht der katholischen Kirche weiter als Unterstützer haben, oder?
Ganz genau. Mhm. Und außerdem war er ein Mailänder. Jetzt ist im Frieden von Rastatt ja vereinbart worden zwischen Spanien, Frankreich und den Habsburgern, dass Neapel zum Habsburgerreich kommt und dass Mailand zum Habsburgerreich kommt.
Okay.
So, wir haben einen Mailänder, einen Gegenreformator, einen Pestheiligen, eine lebende Person und jemand, der...
Wie lebend?
Der eine historische Person, also der gelebt hat. Also nicht der vom heiligen Sebastian, die Mann und vom Rochus, das sind Heilige, die wahrscheinlich gelebt haben, aber man weiß
man nicht so genau.
Legendenbildung, ne? So, das haben wir. Jetzt musst du denken, 1713 hat Karl VI. Die pragmatische Sanktion erlassen
Das hat geheißen, dass die Maria, dass auch Töchter, also Frauen, die Nachfolge übernehmen können?
Nein. Mhm. Frauennachfolge hat schon seit den Babenbergern gegeben. Sondern die pragmatische Sanktion hat die Untrennbarkeit und die Unteilbarkeit der habsburgischen Länder betont. Also das heißt, Unteilbar, Untrennbarkeit. Es sollte dann von allen habsburgischen Ländern oder von vielen habsburgischen Ländern etwas in dieser Kirche drinnen sein. Also jetzt haben wir einmal in Mailand. Dann, jetzt schau dir das andere an. Du hast einen Bezug auf die Antike, diesen Portikus, den Eingang.
Der Eingang. Du meinst damit, also, dass das so Säulen, dass es ausschaut wie ein Tempel.
Säulen, genau. Tempel, und der bezieht sich wieder auf den Jupiter-Tempel am Kapitol in Rom, der dort einmal gestanden ist. Mhm. Das hat Bezug auf die Antike. Mit dem Bezug auf die Antike will man sagen, römischer Kaiser, deutscher Nation, die Habsburg ist das neue Rom.
Okay.
Das ist einmal dieser Anspruch. Dann hast du zwei Säulen, diese zwei Säulen vor der Fassade.
Ja, die sind ja wie diese Säulen da in Rom, wo die Geschichte von irgendeinem Kaiser, Trajansäule, glaube ich, heißt die.
Das sind die Trajansäulen, genau. Wieder einmal Bezug, Habsburg ist das neue Rom. Aber genauso sind zwei Säulen vor dem Salomonischen Tempel gestanden, nämlich Boas und Jachin. Das waren die zwei Säulen, die vor dem Tempel gestanden sind. In Jerusalem, auf die immer wieder Bezug genommen wird. Das heißt, es wird auch aufs Alte Testament Bezug genommen. Mhm. Und Habsburg ist das neue Jerusalem.
Okay,
weil was auch
der Franz Josef war ja dann.
Und der Karl war der erste König von Jerusalem in den Habsburgern.
Genau, das wollte ich nämlich sagen. Das war in den Titeln dann auch, ist das ja immer dann daneben gestanden ist. Aber warum war das so?
Das war, weil er infolge des Spanischen Erbfolgekriegs Neapel zugesprochen bekommen hat. Und es wäre jetzt viel zu ausführlich, wenn ich da erklären würde, warum im neapolitanischen Königstitel König von Jerusalem auch drinnen war, das im 13. Jahrhundert auf jeden Fall schon so. Und mit Neapel hat er diesen Titel König von Jerusalem übernommen. Er hat Neapel dann relativ schnell wieder verloren in weiteren Kriegen, aber den Titel hat er behalten. Und diese Titel haben, ich glaube, vier Dynastien gehabt. Der Philippe von Spanien, glaube ich, führt ihn jetzt noch im großen Titel. Er würde ihn nicht anwenden, aber es wäre so. Also, König von Jerusalem.
Zwei salomonische Säulen. Tempelsäulen.
Tempelsäulen. Worauf hat er am meisten Anspruch erhoben? Das war Spanien. Und im Wappen von Spanien ist das Wappen von Granada mit den beiden Säulen des Herkules bei Gibraltar. Du hast zum Beispiel ja auch bei uns am Schweizer Tor. Also damit erhebt er indirekt auch noch ein, oder weist zurück auf die große Vergangenheit von Karl V., in dessen Reich die Sonne nie untergegangen ist.
War der Karl V. sein Opa oder was? Oder wer war das? Oder sein Uropa?
Das müssten wir schon. Auf jeden Fall nicht in direkter Linie, weil ja noch ein Urgroßneffe war. Also,
Er hat den gleichen Namen und er hat irgendwie auch diesen Anspruch erhoben, dass er irgendwie. Diesen
Anspruch erhoben, genau, die Säulen des Herkules. Oben auf den Säulen sind die kaiserlichen Adler.
Okay.
Und ganz oben die Kaiserkrone. Also wieder,
obwohl
wir beziehen uns auf Verschiedenes, aber alles läuft bei Habsburg zusammen. Und weil du sagst, Türkenlagerung, könnte man diese Türme natürlich auch als Minarette sehen.
Aber das ist die Story, die ich kenne.
Ja, das ist oben mit den Laternen, die oben sind. Also da hast unglaublich viele Möglichkeiten. Und außerdem sind Säulen immer der Ausdruck von Beständigkeit. Und das war ja das Motto von Karl den Sechsten, Beständigkeit und Standhaftigkeit.
Beständigkeit und Standhaftigkeit.
Also ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob ich das richtig zitiere, was ich so im Hinterkopf habe.
Okay. Also,
und die Verzierungen aber sind natürlich keine Trajanschen Kriege, oder, sondern das sind die Taten von Karl Borromäus während der Pest in Mailand. Werden dort gezeigt.
Aha, na ich habe immer, ja okay, interessant, weil ich habe immer eben A gedacht, dass es als Reaktion auf die Türkenbelagerung gebaut wurde und B, dass es eigentlich, dass der also dass sich der Kaiser selbst so heilig genommen hat und das nicht auf irgendeinen anderen Heiligen zurückzuführen ist. Weil sonst mir ist eigentlich kein heiliger Karl eingefallen. Aber es gibt nein, offenbar.
Borromäus ist ganz wichtig. Natürlich sieht er sich im Hintergrund immer schon. Ich meine, du musst immer sehen, dass die den, dass er sich schon in dem auch verkörpert sieht. Also, und auf den Säulen siehst du eben die Taten des Karl Borromäus. Und in diesem Giebelfeld über der Säulenvorhalle, da ist die Pest in Wien. Also das sieht man, das muss man halt hingehen und sich anschauen. Das sind die Zustände der Pest in Wien. Und oben an der Spitze des Giebels steht der Karl Borromäus.
Okay. Und hat diese Kirche, jetzt muss ich mal so prinzipiell fragen, die steht ja am Karlsplatz. Früher war das ja noch kein so ein Platz, wie wir wissen, sondern das war auch außerhalb der Stadt. Mauern, der damaligen, also wie das gebaut worden ist. Was war da rundherum? War da Wald und Wiese und der Wienfluss oder war da noch...
Ja, vor der Kirche ist der Wienfluss geflossen rundherum. Die war vollkommen freistehend, war sogar eine leichte Anhöhe. Man hat sich oft gefragt, warum dieser Platz ausgesucht wurde. Erstens einmal war ein kaiserliches Errat, es hat dem Kaiserhaus gehört und war, vielleicht hat das auch was zu bedeuten, am Weg zwischen Hofburg und der neuen Favorita, also das Theresienum.
Das Lieblingsschloss angeblich von Karl dem VI. War, wo er auch gestorben ist, oder? Aber nicht am Pest.
Nein, der ist gestorben an vergifteten Schwammerlgericht, wenn man nicht alles täuscht.
Vielleicht ein Fledermausgulasch.
Ja, möglich. Und die Schauseite von der Karlskirche ist ja zur Hofburg ausgerichtet. Wenn du hingehst, die schaut ja nicht zum Musikverein rüber, sondern die schaut ja zur Hofburg.
Ja, da war ja dazwischen noch nichts damals, keine Oper.
Und da waren die Überlegungen, dass man so eine Art Via Triumphalis von der Karlskirche zur Hofburg durchs Kärntner Dorf baut. Das ist aber nicht ganz sicher.
Und ist die jemals zerstört worden, irgendwie, die Kirche?
Nein, meines Wissens nicht.
Okay.
Auf jeden Fall siehst du, dass die Kuppel von vorne relativ schmal ausschaut. Die ist nämlich nicht rund, sondern oval. Und das ist die Schmalseite von dem Oval. Also die Seitenfront ist eher breiter.
Interessant. Und von wem wird die...
Bitte, Entschuldige.
Nein, ich wollte fragen, von wem ist die bespielt? Also wer ist das, eine eigene Pfarre oder was ist das?
Das ist sofort nach Fertigstellung den Kreuzherren von Böhmen übergeben worden. Hast wieder eine... einen Bezug aufs Habsburger Reich. Also du hast den Heiligen, ist ein Mailänder, die Kreuzherren sind Böhmen, finanzieren haben es alle müssen, alle Länder, einen Großteil haben
unteilbar Juden. Und untrennbar.
Ja, genau. Ein Großteil haben Juden finanziert, die sich, also reiche Juden halt, die sich damit eine sozusagen eine Aufenthaltsbewilligung, eine weitere, erkauft haben.
Okay, das ist aber auch ein schräger Aspekt, okay. Hat funktioniert?
Ich glaube, 100.000 Gulden haben die gespendet. Wobei ich nicht weiß, ob das nur für die Karlskirche war. Die Uhrtürme, wollte ich nur sagen, die sehr stark an den Petersdom in Rom erinnern. Das ist schon
links und rechts,
diesen kleinen Einfluss. Oben steht Liebe und Glaube. Ja, und auch drinnen.
Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Ja, ich nehme an, die Hoffnung wird verkörpert im Karl Borromäus, der am Bibel steht.
Also wir hoffen auf einen alten, toten Gegenreformator, der in Mailand lebt.
Auf einen Heiligen. Und was noch ganz interessant ist, vorne siehst du zwei Figuren, zwei Engelsfiguren, das sind von Mattielli, und da hat eine ein hoch erhobenes Kreuz und das andere Kreuz ist ein bisschen weiter unten, von links, also vom Betrachter aus gesehen links. Und zwar ist die linke die Synagoge, das bedeutet das Alte Testament, das ist auch oft vor Kirchen, Synagoge und Kirche. Synagoge und Ekklesia. Ne? Da hast du das Alte Testament, das ist das Kreuz, an dem die eherne Schlange, an dem sich die eherne Schlange aufrichtet. Müsste man bei Moses nachlesen. Aha. Und rechts hast du mit dem erhobenen Kreuz als Glaube
die Kirche.
Die Ekklesia, die Kirche. Hm. Also, dass das eigentlich ziemlich schwierig ist, das Ganze. Mit einem Wort, Habsburg sieht sich als das neue Rom, als das neue Jerusalem, als das neue Byzanz, weil die Kuppel ans, oder Konstantinopel, weil die Kuppel sehr an die Hagia Sophia erinnert
in Istanbul.
Genau, und sieht sie also überhaupt als Verkörperung dieses Vielvölkerstaats.
Okay, und überhaupt ist standhaft und beständig und voller Macht.
Genau, und drinnen hast, es ist als Staatskirche, drinnen hast zwei Kaiseroratorien, ziemlich
Was
große.
Ist das? Was ist ein Kaiseroratorium?
Ja, Kaiser, links und rechts, wo die Kaiser gesessen sind während
Messe.
Der und die haben so Wendeltreppen, wie wenn du dich erinnerst, in Rom, im Petersdom, gibt es ganz rechts diese charmante Wendeltreppe. Und die und da, die sind dem nachempfunden.
Okay.
Und Altar, an dem ist natürlich der heilige Karl Borromäus, den du immer an seiner übergroßen Hakennase erkennst. Überall. Und der hat das der Fischer ganz raffiniert gemacht. Der hat oben am Altar ein Fenster eingebaut. Das heißt, der obere Teil, der schon in den Himmel sozusagen geht, beleuchtet und der untere ist noch in der Dunkelheit.
Wow.
Und in der Kuppel hast du vom Rottmeier gemalt die Apotheose des Karl Borromäus.
Die Apotheose ist eine, in den Himmel steigen, oder?
In den Himmel steigen, genau. Die Aufnahme in den Himmel mit der Fürbitterin der Mutter Gottes. Und dann hast du eine Allegorie des Glaubens. Und du weißt ja, da kann man jetzt, das war anlässlich eines Gerüsts, einer Renovierung, hat man diesen Aufzug gebaut. Und das war, glaube ich, 2002 oder was. Und jetzt ist er noch immer. Und da streiten, also das ist halt ein ewiger Streitpunkt, ob das gerecht ist oder nicht. Aber es ist halt eine tolle Einnahmequelle. Aber ich finde es halt schon sehr störend. Aber
andererseits war ich noch nie. Ja, vielleicht gibt es Hörerinnen und Hörer, die schon mal drinnen waren und die uns Fotos schicken wollen und da so als Follower-Power uns da ein bisschen unterstützen wollen oder auf Instagram das zum Beispiel posten wollen mit dem Hashtag Erzähl mir von Wien. Wäre irgendwie ganz lustig, wenn wir da so ein paar Einsichten und Ansichten von der Karlskirche kriegen würden, innen und außen, oder?
Wäre toll. Aber die sind natürlich sehr konservativ heute noch, die Kreuzherren. Dann war zeitlang Opus Dei dort und Opus Dei betreut jetzt noch immer von der TU, die katholische oder die religiöse Vereinigung. Und Opus Dei weiß man ja ist schon.
Auch eher konservativ, wenn man das jetzt mal beschönigend ausdrücken möchte.
Genau.
Wow.
Damit höre ich auf, weil sonst kommen wir nicht
Wow, es ist voll spannend. Habe ich alles immer so nicht gewusst. Dachte immer, alles ist ganz anders. Ja, eine super schöne Kirche an einem sehr schönen Platz. Davor ist auch manchmal sind auch Festivals und der Christkindlmarkt und so. Ich meine, das findet jetzt natürlich alles leider nicht statt. Aber wir freuen uns schon drauf. Ich hoffe, nicht zum Christkindlmarkt können wir uns wieder vor der Karlskirche treffen. Das stimmt. Also hier nochmal der Aufruf, wenn ihr Bilder von der Karlskirche oder vom Karlsplatz habt, entweder von früher oder von jetzt, dann postet sie doch, könnt ihr uns auch gerne schicken auf unserer Facebook-Seite, die Erzähl mir von Wien heißt, oder auch auf Twitter unter dem Handle Erzähl mir von Wien oder dem Hashtag Erzähl mir von Wien. Wir freuen uns sehr. Und hört weiter Podcast, hört auch die Podcasts unserer Kolleginnen und Kollegen, wie zum Beispiel Große Töchter oder den Sozialpodcast oder Faltenrock FM oder es gibt so viele coole Podcasts, die man jetzt hören kann. Ja, Fritzi, wir vergnügen uns weiter. Wir haben ja auch eine coole Idee schon, wie wir euch ein bisschen unterhalten können demnächst, weil es gibt auch ein weiteres Monument in Wien, das mit der Überwindung der Pest zu tun hat, ist die Pestsäule, nicht die Pestbeule. Und dafür überlegen wir uns eine besondere Geschichte für euch, liebe Abonnentinnen und Hörerinnen und Abonnenten und Hörer. Darüber sprechen wir das nächste Mal. Oder folgt uns auf Facebook und auf Instagram, dann werdet ihr natürlich darüber informiert, wann dieses coole Event stattfinden wird. Es wird uns allen große Freude machen. Hashtag live, oder Fritzi?
Ja.
Ja.
Genau.
Ja, genau. Ja, inzwischen wünsche ich dir mal einen sehr schönen Tag. Vielleicht kannst du auch ein paar Sonnenstrahlen sammeln in deinem Garten oder auf deiner Terrasse. Ich werde das jetzt auch mal mein Näschen in die Sonne strecken, das Fenster aufmachen, den Vöglein beim Zwitschern zuhören. Ja. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, liebe Fritzi. Servus.
Ich wünsche euch allen auch einen wunderschönen Tag. Wie immer, bleibt gesund, haltet durch.
Genau.
Vergnügt euch die Zeit mit unserem Podcast. Genau. Immerhin kann man sich etliche Folgen schon anhören. Genau. Und servus, Edith.
Servus, Fritzi. Bis dann.
Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social-Media-Plattformen und www.erzählmirvon.wien. Und abonnieren nicht vergessen.